Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitausgabe am Feiertag. Christi Himmelfahrt, Vatertag, Herrentag. Wo sind eigentlich die positiven Vaterfiguren in Literatur und Theater? Fragen wir deshalb. In Wien gab es eine 24-Stunden-Extrem-Performance im Rahmen der Festwochen The Second Woman nach dem Film Opening Night von John Cassavetes. Und Christian Wulff, ehemaliger Bundespräsident, berichtet leidenschaftlich und begeistert vom Deutschen Chorfest in Nürnberg. Schreiben ist eine Waffe. Immer wieder wurde der kenianische Schriftsteller Ngugi wa Thiong'o für den Literaturpreis gehandelt. Jetzt ist er im Alter von 87 Jahren gestorben.
So my books are an
Meine Bücher sind ein Versuch, die Geschichte Kenias zu erzählen. Die Geschichte Afrikas. Die Geschichte des menschlichen Widerstands. Geleitet von einer Ästhetik des Widerstands.
Mehr als 30 Romane, Essays und Kurzgeschichtenbände hat Ngugi wa Thiong'o verfasst, der kenianische Schriftsteller, der 4 Jahrzehnte im Exil lebte, weil er Worte fand, die den Machthabern seiner Heimat nicht gefielen. Die Geschichte Kenias vom britischen Imperialismus bis zur Gegenwart hat er immer wieder beackert, unter anderem in seinem Roman Herr der Krähen. Für viele ein Afrika-Roman des 21. Jahrhunderts. Antje Diekans über Leben und Werk von Ngugi wa Thiong'o.
In der Bibliothek der Universität von Nairobi steht das gesamte Werk von Ngugi wa Thiong'o. Mehr als 30 Romane, Essays, Kurzgeschichtenbände. Und auch die Memoiren. Für Literaturstudenten wie Daniel Omala eine Pflichtlektüre.
I think Ngugi's literature has majorly been.
Ich denke, seine Literatur hat dazu beigetragen, den unteren Schichten in Kenia eine Stimme zu geben. Gerade in seinen autobiografischen Werken setzt er sich mit der Befreiungsbewegung auseinander. Seine ersten Bücher verfasste Ngugi wa Thiong'o noch auf Englisch, der Sprache der Kolonialherren. In den späten 70er Jahren schrieb er dann in seiner Muttersprache Kikuyu. Er wolle afrikanische Literatur schaffen, keine afrokoloniale, sagte der Schriftsteller.
To know all the languages in the world.
Die Sprachen der Welt zu beherrschen, sich aber nicht mehr in der eigenen Sprache ausdrücken zu können, das ist Versklavung. Aber die eigene Sprache zu nutzen und andere hinzuzufügen, das ist Befreiung und Selbstbestimmung.
Other languages do it. That is empowerment.
Der Schriftsteller ließ sich nie mundtot machen. Ende der 70er Jahre wurde er verhaftet, nachdem er ein Theaterstück auf die Bühnen brachte, das die kenianische Politik kritisierte. Im Hochsicherheitstrakt wurde er gefoltert, doch selbst hier schrieb er weiter, heimlich auf Toilettenpapier. Der deutsche Titel seines Gefängnistagebuchs, Kaltgestellt. Ein Jahr blieb Ngugi wa Thiong'o in Haft. Danach floh er mit seiner Familie ins Ausland. In Kenia konnte er sich nicht mehr sicher fühlen.
I was forced into exile.
Ich wurde ins Exil gezwungen, weil die Regierung, die wir in Kenia hatten, keine freie Meinungsäußerung zuließ. Auch wenn ich in einigen meiner Bücher geschworen hatte, dass ich mich nicht vertreiben lassen würde, fand ich mich doch gestrandet in London wieder.
Shipwrecked in London.
Später zog Ngugi wa Thiong'o in die USA. Ein Besuch vor einigen Jahren in Kenia endete in einer Katastrophe. Er wurde angegriffen, seine Frau vergewaltigt. Trotz all dieser Erlebnisse malte der Autor nie ein düsteres Bild seiner Heimat, sagt Literaturprofessor Henry Indingasi von der Universität Nairobi.
I think it is positive.
Er gibt einen positiven Eindruck. Er ist vermutlich unser bekanntester Schriftsteller und eine herausragende Persönlichkeit. Immer wieder wurde Ngugi wa Thiong'o für den Literaturnobelpreis gehandelt. In seiner Heimat waren seine Bücher lange verboten. Inzwischen sind sie so gut wie in jeder Buchhandlung zu finden. Sein Roman Der Fluss dazwischen ist heute Schullektüre. In den Oberschulen gehört er zum Examenstoff. Der Einfluss des Schriftstellers bleibt. Barack Obama sagte einmal, Ngugi wa Thiong'o könne fesselnd darüber erzählen, wie sich die Geschichte auf das Leben jedes Einzelnen auswirkt. Ein Stück Literaturgeschichte hat Ngugi wa Thiong'o selbst mitgeschrieben.
Antje Dikans über den verstorbenen kenianischen Schriftsteller Ngugi wa Thiong'o. Die Literaturkritikerin Sigrid Löffler hat Ngugi wa Thiong'o in ihrem Buch Die neue Weltliteratur und ihre großen Erzähler ein eigenes Kapitel gewidmet. Guten Abend, Frau Löffler.
Guten Abend.
Was machte denn Ngugi wa Thiong'o zu einem Weltliteraten?
Ja, er gehört ja zu den prominenten Nicht-Nobelpreisträgern der Welt, so wie Salman Rushdie. Aber gleichwohl hat er doch den gleichen literarischen Rang wie die beiden großen afrikanischen Nobelpreisträger, nämlich Wole Soyinka aus Nigeria und Abdulrazak Gurnah aus Sansibar. Er gehört literarisch in die gleiche Gewichtsklasse wie die beiden. Und er hat auch die gleichen Themen. Und das Lebensthema aller dieser afrikanischen Autoren südlich der Sahara ist die Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus ihrer Länder und die Probleme, die die Entkolonialisierung neu geschaffen hat. Das ist eigentlich das Hauptthema und damit hat sich eigentlich auch Ngugi wa Thiong'o sein Leben lang beschäftigt.
Er selbst hat ja das Schreiben als Waffe bezeichnet. Wie hat er diese Waffe eingesetzt? Also welche Geschichten hat er erzählt?
Naja, man muss davon ausgehen, dass Ngugi wa Thiong'o einen ganz eigentümlichen Bildungsweg hatte. Weil er ja so alt geworden ist, hat er in seiner Jugend noch die Kolonialzeit in Kenia erlebt, dann die Mau-Mau-Aufstände gegen die Briten, dann die Unabhängigkeit Kenias 1963, den Übergang vom Empire in die nachkoloniale Epoche. Und er ist mit zwei Sprachen aufgewachsen. Sein Bildungsweg hat begonnen ganz traditionell, wie das in den Kolonien war, eine britische Kolonialerziehung für Afrikaner in den britischen Missionsschulen, das heißt auf Englisch. Das war aber natürlich auch ein Lehrplan, der auf Indoktrination ausgerichtet war, immer nur über die Kolonialmacht Englands gelehrt hat und die Afrikaner eigentlich indoktriniert hat mit der westlichen Dominanz. Dagegen hat er sich dann eigentlich aufgelehnt und zwar, weil er in der nachkolonialen Zeit bemerkt hat, dass das auch nicht sehr gut funktioniert hat. Er hat sich zurückerinnert an seine eigentliche Herkunft, eine Rückbesinnung eigentlich auf seine eigene kulturelle Identität. Seine Vater- und Muttersprache war ja Kikuyu. Das war die Sprache der Tradition, der Geschichte seines Volkes und diese reiche Volkskultur und die mündliche Dichtung Afrikas, die wurden ihm dann wichtig. Und es war immer eine bestimmte Spannung oder ein Konflikt zwischen dem Englischen und der Muttersprache Kikuyu. Einerseits ist die englische Sprache natürlich nicht nur die Unterrichtssprache der Kolonialschulen gewesen und die offizielle Amtssprache in Kenia, aber es war natürlich auch die Sprache der Moderne, Englisch, die Sprache des Fortschritts, der Weltliteratur, der Teilhabe an der Welt, aber andererseits eben die Sprache der Unterdrücker. Und die afrikanischen Sprachen, die waren für ihn eigentlich die ursprünglichen. Das ist die Sprache der afrikanischen Traditionen, die Sprichwörter, die afrikanischen Mythen. Alles das ist in seiner Literatur dann auch eingeflossen, vor allem in seinem Hauptwerk Herr der Krähen, wo er versucht hat, beides miteinander zu verbinden. Also die englische Tradition der Weltliteratur und der Rückgriff auf die archaischen, traditionellen afrikanischen Entwicklungen.
Sie haben, Frau Löffler, mal in einer Besprechung geschrieben, Ngugi wa Thiong'o sei es mit seinem Roman Herr der Krähen, Sie haben den ja gerade eben schon erwähnt, gelungen, den afrikanischen Prototypen des Gewaltherrschers nach lateinamerikanischem Muster zu zeichnen. Was ist das für eine Figur, die er da gezeichnet hat?
Ja, Herr der Krähen, das ist sein Hauptwerk. Er hat 18 Jahre daran gearbeitet. Der Roman ist eine Generalabrechnung mit allen Fehlentwicklungen Afrikas nach der Unabhängigkeit. Es ist eine Parabel auf die Lage Afrikas angesichts des Globalisierungswettlaufs. Und es ist der Versuch, eine monumentale und überdrehte, subversive Satire auf die Inkompetenz und Maßlosigkeit von postkolonialen Herrscherfiguren zu schreiben. Es hat ja in Afrika eine ganze Reihe von wirklich monströsen Diktatoren gegeben und diese Diktatoren haben dann ein eigenes Romangenre hervorgebracht, nämlich Diktatorenromane, wie wir sie ja aus Lateinamerika kennen, aber die gibt es in Afrika eben auch. Und da ist eigentlich Herr der Krähen das erste große Beispiel gewesen für so einen größenwahnsinnigen, grausamen grausamen, inkompetenten, grotesken Gewaltherrscher. Dieser Roman war dann übrigens auch das Vorbild für neuere Diktatorenromane seiner afrikanischen Kollegen, also beispielsweise Wole Soyinka, der nigerianische Nobelpreisträger, hat vor ein paar Jahren einen Roman geschrieben, Die glücklichsten Menschen der Welt. Das ist auch eine Generalabrechnung mit einem diktatorischen Regime eben in Nigeria. Und es gibt auch eine neuere Politgroteske von No Violet Bulawayo. Die hat über den ewigen Gewaltherrscher von Simbabwe sich lustig gemacht, nämlich Robert Mugabe. Man sieht, dass diese Figuren eigentlich so wirkliche Ikonen sind, negative Ikonen im afrikanischen Bewusstsein, vor allem der Schriftsteller.
So, und jetzt, Frau Löffler, haben Sie eine Vermutung, warum er den Preis, den großen Literaturnobelpreis, nicht bekommen hat?
Naja, wie gesagt, es gibt ja auch andere große Autoren. Chinua Achebe aus Nigeria hat ihn auch nie bekommen. Und zu unserer aller Überraschung hat ihn eben vor 3-4 Jahren ein Autor aus Sansibar bekommen. Es gibt einfach Autoren, die werden ihr Leben lang als Anwärter genannt und bekommen ihn nie. Rushdie ist ein Beispiel dafür, Philip Roth ist ein Beispiel dafür. Es gibt diese ewigen Anwärter, wo dann irgendwann einmal gesagt wird, der jetzt ist gut. Wir haben ihn so oft genannt, er hat ihn nicht bekommen. Jetzt suchen wir nach anderen.
Die Literaturkritikerin Sigrid Löffler über den verstorbenen kenianischen Schriftsteller Ngugi wa Thiong'o. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Frau Löffler.
Vielen Dank.
In Wien ist vor wenigen Stunden ein sehr besonderes Theaterereignis zu Ende gegangen. Eine 24-Stunden-Performance über die Liebe. Gestern um 18 Uhr ging es los. Die Schauspielerin Pia Hirzecker spielte mit 100 verschiedenen Männern aller Hautfarben, Altersschichten und sexuellen Identitäten die gleiche Szene nach. Heute um 18 Uhr ging diese Performance zu Ende. Für uns mit dabei in Wien war unser Kritiker Martin Pesel. Guten Abend, Herr Pesel.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Waren Sie denn jetzt wirklich gerade 24 Stunden durchgehend im Theater?
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich irgendwann nach Mitternacht nach Hause gefahren bin und mich ins Bett gelegt, aber extrem unruhig geschlafen habe, um dann am nächsten Tag so früh ich konnte wieder hinzufahren. Erstens, weil ich so neugierig war und zweitens, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, tatsächlich, dass ich schlafe, während Pia Hirzecker sich da abrackert. Denn diese Schauspielerin hat wirklich 24 Stunden durchgearbeitet. Sie hat diese Szene 100 Mal gespielt, jeweils mit einem anderen Gegenüber. Männlich oder non-binär, mit dem sie die Szene nicht vorher geprobt hatte, nach einem gewissen Skript, das im Wesentlichen immer gleich war, aber von Seiten der, ich sage jetzt mal, Männer auch Improvisation erlaubt hat. Und diese Szenen haben immer so ungefähr 8 bis 10 Minuten gedauert. Dann musste Pia Hirzecker das Zimmer, in dem oft eine ziemliche Sauerei mit Nudeln aus dem China-Restaurant veranstaltet wurde, wieder auf Anfang bringen, also ganz oft Nudeln vom Boden aufklätzeln und alles wieder herrichten. Dann kam der Nächste bei der Tür herein. Und nach 8 oder 9 dieser Besucher gab es dann etwa eine Viertelstunde Pause. Einige ZuschauerInnen hatten ein Dauerticket und ein Bändchen ums Handgelenk und durften immer zu den Szenenwechseln rein und raus. Und andere haben so 10-Euro-Tickets gekauft und durften dann nur so lange drinnen bleiben, wie sie es ausgehalten haben. Und sobald sie mal aufs Klo mussten, ging es dann nicht mehr wieder rein.
Ich muss sofort an Marina Abramović und die Performance The Artist is Present denken. Mhm. Wahrscheinlich war es aber ganz anders. Es waren ja nicht irgendwelche Männer, die mit ihr gesprochen haben oder diese Szene durchgespielt haben, sondern das war wohl vorher schon gecastet vermutlich.
Die Männer waren gecastet, allerdings hat Pia Hirzecker wahrscheinlich gar nicht gewusst, wer die sein werden. Also sie hatte mit denen vorher nichts zu tun. Es gab ein paar, sag ich mal, stadtbekannte Prominente, die wahrscheinlich auch persönlich mit ihr bekannt waren. Da sind wir ja wieder bei Marina Abramović, die ja in The Artist is Present dann auch plötzlich mit einer alten Liebe zu tun hatte. Aber das hat sie sich jeweils nicht anmerken lassen. Diese Männer, es gab eben auch ein paar weiblich gelesene non-binäre Personen, die kommen da rein mit einem Papiersack, mit 2 Portionen chinesischer Glasnudeln. Und dann beginnt es damit, dass dieser Mann sich für etwas entschuldigt. Das kann er sich aussuchen. Meine Lieblingsbegründung war, es tut mir leid, dass ich dich gestern geschwängert habe. Dann gibt es noch kurzen Smalltalk und er macht Drinks für beide. Und dann setzen sie sich. Man merkt, dass hier offenbar eine längere Paarbeziehung stattgefunden hat, die schwer kriselt oder sogar zu Ende geht. Ich habe hier ein Beispiel mitgeschnitten von einem Gespräch, das dann beim Essen entsteht.
Es macht nichts, dass du mich nicht mehr attraktiv findest.
Ich habe das nie gesagt.
Aber du benimmst dich so.
Das tue ich nicht.
Du hast mich nie besonders gescheit gefunden, oder?
Ich finde dich unglaublich vielschichtig.
Du findest mich nicht gut genug. Ich wollte nie was anderes sein als gut genug.
Du bist gut genug. Du bist hübsch und klug. Und du bist wirklich wunderbar.
Und ich liebe dich.
Stimmt. Du liebst mich.
Und schließlich bewirft die Frau den Mann dann mit dem mitgebrachten Nudelgericht, schaltet die Musik ein und dann kommt es zu einem Tanz. Sie können sich vorstellen, dass die verrücktesten Tänze stattgefunden haben. Und schließlich reicht sie dem Mann 50 Euro, das ist offenbar auch im realen Leben die Gage fürs Mitmachen, und sagt, es ist besser, du gehst jetzt. Woraufhin die Männer die Wahl haben, zum Abschied zu sagen, ich liebe dich oder ich habe dich nie geliebt. Wobei die meisten auch hier verschiedene Variationen gefunden haben.
Herr Pesel, das Spannende bei einem solchen Vorhaben ist ja, wie unterscheidet sich die 100-mal gleichgespielte Szene? Also das lässt einen ja wahrscheinlich am Ball bleiben. Was für ein Spektrum wird da aufgemacht?
Oh ja, also ich merke ja gerade, wenn ich davon erzähle, dann klingt das so ein bisschen privat und banal und belanglos. Aber ich weiß nicht, wann ich zuletzt einen Theaterabend erlebt habe, der eine derartige Sogwirkung entfaltet hat und ein derartiges Suchtpotenzial. Denn sobald man versteht, was die Fixpunkte in der Szene sind, hat man eine unglaubliche Vorfreude auf die Variationen, auf die verschiedenen Entschuldigungen, auf die verschiedenen Adjektive, die die Männer Pia Hirzegger als Kompliment machen, auf die Amateure, die gut performen, auch auf die, die alles durcheinander bringen, auf die Reaktionen. Es gibt, glaube ich, 4 Kameras, die das Ganze live auf eine Leinwand auch noch projizieren mit Live-Schnitt. Das heißt, man sieht auch Gesichtsausdrücke. Und diese Schauspielerin, bekannt in Österreich aus der freien Szene, aber auch aus dem Kino und Fernsehen, die hat da einfach Unglaubliches geleistet. Wenn man nicht wusste, dass die seit gestern 18 Uhr an der Arbeit ist, man hätte es nicht geahnt. Immer der gleiche verklärte Blick, die gleiche geheimnisvolle Aura und dennoch jedes Mal eine andere Darbietung. Auch eine große Improvisationskunst, denn sie hat sich schon immer deutlich angepasst an die Energie des Gegenübers, das ihr da gerade überraschend vorgesetzt wurde.
Herr Pesel, ich habe Sie selten so begeistert gehört über eine Theaterpremiere. Aber eine Sache müssen Sie jetzt schon noch erklären. Warum hieß der Abend The Second Woman, wenn nur Männer mit ihr zusammengespielt haben?
Das hat mit dem Film Opening Night aus dem Jahr 1977 zu tun, mit Gina Rowlands und John Cassavetes. Darin probt die Hauptfigur, eine Schauspielerin, eben Gina Rowlands, ein Stück mit dem Titel The Second Woman. Und deshalb ist die Zimmereinrichtung auch so ein bisschen 70er und deshalb trägt Pia Hirzegger auch ein rotes Kleid und eine blonde Perücke. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass die Teilnehmer ja auch gar nicht genau wissen durften, was passieren wird. Die hatten ihr Skript und alles Weitere war dann oft eine Überraschung. Also zum Beispiel, dass sie nicht auf eine große Bühne kommen, sondern in einen Kubus mit verspiegelten Gläsern, wo sie gar nicht rausschauen konnten, aber wir natürlich zu ihnen hinein. Es haben sich 1000 Leute gemeldet für das Casting, 100 wurden dann genommen.
Und das Ganze hört sich nach einem auch intimen Abend an, in einem Raum, in dem 2 Menschen miteinander sprechen und eine kleine Gruppe von Zuschauern reingelassen wird. Wird das Ganze überhaupt noch mal auf die Bühne oder in diesen Raum gebracht oder war das ein einmaliges, ja, vielleicht ja auch süchtig machendes Theaterereignis gewesen?
Also die beiden Regisseurinnen, Nat Randall und Anna Bracken, haben das in Australien zum ersten Mal gemacht. Es gab dann auch schon Aufführungen in Irland, in London, in Taiwan sogar. Das ist jetzt zum ersten Mal bei den Wiener Festwochen im deutschsprachigen Raum produziert worden. Aber es geht eigentlich immer nur einmal. Also jede 24-Stunden-Performance ist eine eigene Produktion. So wenig Publikum war da übrigens gar nicht, denn der Raum für die Spielerin und den jeweiligen Spieler ist zwar klein, aber er befindet sich innerhalb der Halle E im Museumsquartier in Wien. Das heißt, es konnten gleichzeitig bis zu, ich glaube, 700 Leuten dabei sein. Über den Abend verteilt waren es sicher noch mehr.
Unser Theaterkritiker Martin Pesel über eine einzigartige Aufführung von den Wiener Festwochen The Second Woman, eine Performance, die über 24 Stunden ging. Vielen Dank, Herr Pesel.
Ich danke Ihnen.
Singen, Das sagt einem jeder Sprech- und Stimmprofi, ist enorm gesund und wichtig für das gesamte Wohlbefinden. Töne und Melodien anstimmen, die Resonanz sich entfalten lassen, gemeinsam mit anderen eine Stimme finden, wie man es vielleicht auch ganz früher im Kinderchor gemacht hat. Chöre boomen ja seit vielen Jahren, gleichzeitig ist aber das Singen als Kulturtechnik von Kind auf doch eher am Versiegen. Eine laute Gegenstimme bietet da das Deutsche Chorfest, das heute in Nürnberg begonnen hat. Christian Wulff, ehemaliger Bundespräsident, ist Präsident des Deutschen Chorverbandes und ich habe mit ihm über das große Fest vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Herr Wulff.
Schönen guten Abend.
Sie kommen, haben Sie gerade im kurzen Vorgespräch gesagt, direkt vom Konzert. Haben Sie selbst gesungen oder zugehört?
Ich habe zugehört und gesehen, wie es dem Chor und den Musikern und wie es dem Publikum einfach unter die Haut gegangen ist. Also absolut emotional. Es war ein interreligiöses Requiem von Brahms, das umgeschrieben ist für alle Menschen, also mit Anklängen aus Sufi-Kulturen, arabischen Kulturen und Klängen. Und man sieht einfach, wie Kultur Brücken baut in Zeiten, wo andere Mauern errichten. Also das war ein Gemeinschaftserlebnis gerade, wo die Leute wow riefen und stehend applaudiert wurde. Also solche Erfahrungen, die sind so emotional und so unmittelbar, dass man einfach erkennt, dass Chorsingen wirklich zusammenführt.
Wie viele Menschen haben denn da gerade zusammengesungen?
Also im Chor waren etwa 40 und Musiker waren etwa 20 und im Publikum waren Hunderte, wie wir ja überhaupt überall unglaublich viele Menschen hier in Nürnberg haben, schon bei der Öffnung vielleicht 10.000, 12.000. Das Interesse hier in der Region, in Franken, auch mit vielen von weit her Angereisten, das ist doch überwältigend und zeigt auch für mich jedenfalls ein Bedürfnis, dass man jetzt zusammenkommen will, dass man Gemeinschaftserlebnis will, das Zusammenmachen, das Gemeinsam gegen Einsam machen. Das ist doch ein Grundempfinden, was ich immer häufiger spüre und was auch Chöre wieder ganz neu attraktiv macht.
Jetzt wird 4 Tage lang gesungen in Nürnberg beim Deutschen Chorfest. Wie hat man sich das vorzustellen? Also von einem Konzert haben Sie jetzt gerade schon erzählt. Wird da an allen möglichen Orten gesungen von allen möglichen Laien und Profichören?
Tatsächlich haben wir 28 Spielstätten, wo die 427 Chöre auftreten. Dazu kommen natürlich Chöre am Sonntag im Gottesdienst der verschiedenen Kirchengemeinden. Dazu kommen Konzerte auch beispielsweise in Alten- und Pflegeheimen. Das macht dann diese 600 Konzerte aus. Aber die ganze Breite ist präsent vom Abseitschor aus meiner Heimatstadt Osnabrück, in dem auch Obdachlose mitsingen, Menschen mit Handicaps, die sich diese Reise mit unserer Hilfe nach Nürnberg leisten konnten und jetzt hier in Nürnberg natürlich unendlich Erfahrungen machen, mit anderen Menschen anzukommen, sie zum gemeinsamen Singen aufzufordern. Darauf freue ich mich schon, wenn das übermorgen Mittag hier in Nürnberg stattfindet, aber dann eben auch Elitechöre, beste Chöre aus Schweden, Dänemark, Frankreich, aus Namibia in Afrika, wo dann eine Brücke zwischen dem europäischen und afrikanischen Kontinent geschlagen wird. Also das Thema Brückenbau ist halt bei allen vielen Pluskonzerten dieses Chorfestes im Vordergrund, wo dann erstmal als der Knabenchor der Winsbacher mit dem Mädchenchor aus Regensburg zusammen singt oder wo ein Seniorenchor mit einem Kinderchor singt oder Frauen- und Männerchöre, Chöre unterschiedlicher Kulturen, Religionen gemeinsam Projekte verwirklichen, dass unterschiedliche Auffassungen, Erfahrungen, Herkünfte, Kulturen bereichernd sind, gewinnbringend sind und nicht etwa als fremd quasi Ängste erzeugen. Das kommt hier in der Kultur über und es findet überall großen Beifall, wenn man sagt, mit Kultur, mit anderer Kultur des Umgangs sparen und nicht an der Kultur sparen. Damit haben wir sogar den bayerischen Ministerpräsidenten gewonnen, der am Schluss seiner Worte bei der Eröffnung genau dieses wiederholte. Das kann Ihnen natürlich noch teuer zu stehen kommen. Das ist ja auch ein Thema, Sie haben angesprochen, versiegt das bei der jungen Generation. Wir wollen keinen Kindergarten ohne Musik. Wir wollen keine Schule ohne Schulchor, weil wir sagen, es müssen nach Corona nicht nur Defizite bei Deutsch, Mathematik, Englisch aufgeholt werden, sondern in Musik Defizite aufzuholen, bringt die Erkenntnis, dass man dann auch leichter Fremdsprachen lernen kann, dass man sich leichter konzentrieren kann, dass man besser aufmerksam sein kann. wenn man gelegentlich in der Schule auch vernünftigen Musikunterricht hat, gemeinsam singt, gemeinsam musiziert. Es sind ja 16 Millionen Deutsche, die nach neuesten Erhebungen singen oder musizieren und damit eine zutiefst sinnvolle Freizeitgestaltung haben.
Herr Wulff, gehören Sie denn zu den Menschen, die schon immer ohne Bruch gerne gesungen haben oder mussten Sie das Singen erst als Erwachsener entdecken?
Das ist genau der Punkt in meinem Falle gewesen. Ich war in den 60er Jahren im Kindergarten, als manche die Meinung vertraten, angesichts deutscher Verbrechen und dem deutschen Namen dürfe eigentlich gar nicht mehr gesungen werden in Deutschland, schon gar keine Volkslieder. Da bin ich ein Opfer dieser Zeit. Und dann in der Zeit nach dem Stimmbruch war ich schon so politisch engagiert, dass ich nicht wöchentlich proben konnte und von daher nie in einen Chor aufgenommen wurde. Aber jetzt natürlich mit dem Deutschen Chorverband im Präsidium bei allen möglichen Anlässen gerne mitsinge, aber zugebe, es gibt da eigentlich überwiegend bessere als mich. Und mein Vorgänger Henning Scherf, der frühere Bremer Bürgermeister, hat gesagt, Christian, wir haben Millionen Sängerinnen und Sänger, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt einen mehr in deiner Form, sondern wir brauchen einen Lobbyisten, der sich für diesen Riesenbereich einsetzt, dass er zusammenfindet und dass er so machtvoll wird wie der deutsche Fußball. Wir sind Chorland und wir wollen es bleiben und der Chor, der bringt viele Vorteile für die Gesellschaft, für die Demokratie, ist ein Teil der Zivilgesellschaft.
Das heißt, Sie als Lobbyisten kann ich jetzt gar nicht fragen, was eine gute Chorgemeinschaft ausmacht.
Aus den vielen Gesprächen mit vielen jahrzehntelangen Chorsängerinnen und Chorsängern kann ich Ihnen definitiv sagen, dass mir die meisten sagen, wir kommen aus der Chorprobe, aus dem Konzert anders heraus, als wir hineingegangen sind. Wir erleben unsere Ausdrucksstärke, wir erleben unsere Seele, die über die Stimme Ausdruck findet. Wir sind ja bewegt, erhaben, emotional berührt. Und wenn das gelingt, dass Menschen sich selber spüren und andere erreichen, ist es vielleicht das überhaupt Wichtigste für Zusammenleben von Menschen, dass wir uns gegenseitig wertschätzen, respektieren und erkennen, jeder bleibt Individualist, aber wenn man zusammenwirkt aufgrund gemeinsamer Noten, dann hat es nochmal einen Zusatzeffekt. Und das spüren Chorsänger, dass sie in der Gemeinschaft größer, besser, wirkungsvoller sind als allein.
Christian Wulff, ehemaliger Bundespräsident und Präsident des Deutschen Chorverbandes, über das Deutsche Chorfest in Nürnberg. Bis Sonntag wird dort noch an allen möglichen Orten gesungen. Ganz herzlichen Dank, Herr Wulff.
Ihnen ganz herzlichen Dank.
Der christliche Kalender verzeichnet in Deutschland heute am 40. Tag nach Ostern Christi Himmelfahrt. In der Schweiz und in Österreich heißt dieser Feiertag Auffahrt. Alkoholmäßig würde man vielleicht besser Abfahrt sagen, denn es ist der Tag im Jahr, an dem Männer gerne mit Bollerwagen voller Alkohol mal so richtig die Sau rauslassen. Der Vatertag oder im Osten Herrentag. Kein besonders erbauliches Bild des Mannes, aber wie sieht es denn eigentlich aus mit positiven Männer- oder sogar Väterbildern? Tobi Müller ging auf die Suche in Literatur und Theater, soweit wir wissen, vorerst nüchtern.
Männer und erst recht Väter haben in neueren Romanen und auf Bühnen in der Regel zwei Möglichkeiten. Sie lassen alle im Stich und wenn sie dableiben, sind sie Schweine. Die gnädigste Variante, sie sterben gleich zu Beginn, wie in Fatma Eidemirs Djinns. Wie praktisch jeder erfolgreiche Roman wurde auch dieser mehrfach fürs Theater adaptiert. Man findet schnell weitere Beispiele, wenn man mit dieser Brille weitersucht. Nechati Özyri schreibt fürs Theater, aber auch Prosa und in seinem Debütroman Vatermal haut der Vater ab, als der Erzähler ein Jahr alt ist. Auch Vatermal wurde mehrfach für die Bühne bearbeitet. Und in den autofiktionalen Stücken von Altmeister Falk Richter, wie in My Room, Small Town Boy und The Silence, ist der Vater vor allem jene Figur, die nicht über die Vergangenheit sprechen kann und den Sohn schlägt, weil der schwul ist. Das Problem bleibt konstant, männlich, heterosexuell. Das kann schon mal etwas ermüdend wirken, aber die Statistik bestätigt halt die Diagnose Männerproblem. Femizide, Gewalt, Frauenhass, nicht selten gepaart mit Rechtsextremismus. Um die Laune der Männer zu bessern, die sich über zu viele schlechte Männerbilder beklagen, muss man sich auch mal das Gegenteil vorstellen. Wie würden gute Väterbilder in den Künsten denn aussehen? Etwa ein Dokumentartheaterstück über Thomas, den coolen Spielplatz-King, der die 14 Monate bezahlte Elternzeit gleich ganz übernimmt, weil seine Frau ja schon genug zu tun hatte und außerdem besser verdient als er? Und der vor allem ständig davon erzählt? Vielleicht wäre auch das erbauend, aber auch furchtbar langweilig. Und gibt es denn sowas für Frauen? Mutter, Vorbild, Theater? Erbauung oder Neudeutsch Empowerment gibt es zwar tatsächlich viel auf den Bühnen, aber diese Welle klingt langsam ab, auch weil tatsächlich, zumindest im Theater, mehr Sichtbarkeit erreicht wurde. Ermüdend ist vor allem der männliche Blick, der sich gleich bedroht fühlt von der Kunst. Denn Eidemir und Özyri sind auch deshalb erfolgreich, weil sie diese Väter nicht bloß als Männer zeigen, sondern als Menschen in einer ganz bestimmten gesellschaftlichen Situation, zum Beispiel als sogenannte Gastarbeiter. Und was ist mit David Wagners leisem, erfolgreichen Roman »Der vergessliche Riese« über die fortschreitende Demenz seines Vaters, die der Sohn begleitet und beschreibt? Diese Vaterfigur will weder Vor- noch Zerrbild sein. Dafür ist die Kunst nicht zuständig, das erledigt die Realität von selbst.
Gedanken von Tobi Müller zum Vatertag. Christi Himmelfahrt fällt in diesem Jahr zusammen mit dem 50. Jubiläum der ESA, fast jedenfalls, denn das wird morgen gefeiert. Christi Himmelfahrt, das war im biblischen Sinne die Auffahrt Jesu Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater in den Himmel. Die Europäische Weltraumorganisation hingegen, die gründete sich 1975 aus politischem Kalkül, um nämlich in Zeiten des Kalten Krieges unabhängiger sowohl von der Sowjetunion als auch von den Vereinigten Staaten zu werden, womit dieses Jubiläum auch noch eine sehr aktuelle Note bekommt. Der Philosoph Jan Völker hat sich in dem Buch Weltall des Kapitals bei Matthes und Seitz erschienen mit der Geschichte der Raumfahrt, aber auch mit der Kreation eines Menschenbildes beschäftigt, auch weil sie wieder eine Renaissance, allerdings unter ganz anderen Vorzeichen erlebt. Hallo und guten Abend.
Guten Abend.
Ich gebe zu, dieser Zusammenhang zwischen dem christlichen Feiertag und dem ESA-Jubiläum ist vielleicht ein bisschen konstruiert, aber ich frage mal so, wenn Sie an Raumfahrt denken, verbinden Sie damit eher das Himmlische, sprich Schuss ins Blaue? Wir erinnern uns vielleicht alle noch an die sonnigen Raketenstarts von Cape Canaveral. Oder ist es doch eher ein Schuss ins schwarze Universum, also blau oder schwarzer Völker?
Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, wir müssen wahrscheinlich beide Farben hinzunehmen. Zum einen haben wir, so wie Sie es auch schon gesagt haben, das Blau als die Idee, als das utopische Ziel, als die utopische Frage, wohin die Menschheit aufsteigen kann, was sie entdecken kann außerhalb der Erde. Und vielleicht haben wir heute aber im Zuge der aktuellen Entwicklung in der Raumfahrt doch manchmal die Sorge, dass sich die Farbe ein bisschen in das Schwarze verschiebt, also in die Frage des Apokalyptischen, nämlich zum einen des starken militärischen Aspektes und zum anderen sicherlich aber auch hinsichtlich der Frage, was bedeutet eigentlich die Renaissance der Raumfahrt für unseren eigenen Umgang mit unserem Planeten.
Bevor wir darauf kommen, gucke ich jetzt noch mal kurz zurück. Die NASA, die stand ja immer für die amerikanischen Utopien, also zu den Sternfliegen und als Menschheit etwas voranzubringen. War das bei der ESA, deren Jubiläum wir jetzt feiern, also war das bei der Europäischen Raumfahrtagentur eigentlich genauso?
Ich denke, Sie haben es eben schon in der Anmoderation eigentlich gesagt. Die Geschichte der ESA muss ja von Anfang an im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung der Supermächte betrachtet werden. Und noch einen Schritt vorher, muss man ja sagen, gab es nach dem Ende des Nationalsozialismus eine große Abwanderung von Ingenieuren um Werner von Braun in die Richtung der USA. Aber es gab eben auch Abwerbung von Ingenieuren in die Sowjetunion. Und dann begann dieses legendäre Space Race, was dann in dem berühmten Sputnik-Schock 1957 endete oder sozusagen mit einem 1:0 erst einmal kurzfristig entschieden wurde, um dann ausgeglichen zu werden mit der Mondlandung 1969. Und wenn man in diesem Zusammenhang die Geschichte und die Entwicklung der ESA einbezieht, die ja dann kurz nach dem Sputnik-Schock eigentlich schon in zwei Vorläuferorganisationen beginnt, dann kann man eigentlich sagen, dass sie zum einen aus politischen Gründen organisiert worden ist und zum anderen tatsächlich vielleicht auch sagen, dass die ESA von Beginn an für so etwas steht wie für das europäische Projekt überhaupt. Also in gewisser Weise Europa bzw. die Frage nach Europa repräsentiert.
Ja, also 23 Staaten haben sich zusammengetan damals. Es war so ein Zeugnis europäischer Kooperation, das ja wirklich politisch total nach vorne gewiesen hat. Der Griff nach dem Mars oder überhaupt die Erforschung des Weltraums, die wird ja heute von anderen Nationen dominiert. Glauben Sie, ist es gut, dass Europa da kaum noch eine Rolle spielt oder irgendwie eine andere Lücke ausfüllt?
Ich denke, die Frage, die da beantwortet werden müsste, ist auch zu fragen oder zu sagen, in welcher Beziehung gilt es aufzuholen, in Bezug worauf? Weil was wir sehen, sind ja Paradigmenwechsel in der Raumfahrt und vielleicht kann man zwei festmachen. Zum einen den Wechsel von staatlich orchestrierter und organisierter Raumfahrt hin zu kommerzieller bzw. eben ökonomisch und privatwirtschaftlich organisierter Raumfahrt und damit einhergehend die Zurücknahme des wissenschaftlichen Paradigmas zugunsten eben auch kommerzieller Flüge bzw. kommerzieller Interessen. Und wenn man sich diese Diskussion vor Augen führt, dann denke ich, dreht sich die Frage noch einmal etwas, weil man dann eben beantworten müsste, in Bezug worauf soll die ESA aufholen? Ja, soll sie aufholen in Bezug darauf, auch an der kommerziellen Nutzung, an dem Wechsel zur privatisierten Raumfahrt teilzunehmen? Oder gilt es vielleicht ganz anders und entgegen diesem Trend, an etwas festzuhalten, was die ESA immer auch verkörpert hat, nämlich eine Idee von Europa einerseits, wie ich eben schon sagte, oder auch die Frage der Wissenschaft, also die Wissenschaftlichkeit der Raumfahrt überhaupt.
Und dann sind wir vielleicht an dem Punkt, den Sie ganz am Anfang schon angedeutet haben. Also die ESA, die schaut ja heute vor allen Dingen aus dem Weltraum auf die Erde, also was zum Beispiel für die Klimawandelforschung unerlässlich ist. Vielleicht ist es ja auch eine Form der Bodenhaftung, sage ich mal, in der Raumfahrt bildlich gesprochen. Man schießt sich nach oben, um dann wieder auf das Bekannte runterzuschauen. Oder wie blicken Sie darauf?
Ja, es ist ja interessant, dass die aktuellen, also die großen Raumfahrtprojekte, SpaceX beispielsweise, die wir momentan stark diskutieren, sehr daran orientiert sind, die ganze Frage so aufzurollen, dass es um die Kolonisierung neuer Planeten, die Frage der Entwicklung möglicher neuer Habitate für den Menschen etc. geht. Und damit einhergehend ist ja immer die etwas verstörende Perspektive, dass die Menschheit eventuell nur außerhalb unseres Planeten zu überleben vermag. Und das bedeutet, dass da eigentlich schon eingepreist ist, dass man die Erde eines Tages hinter sich lassen wird. Und das alte Projekt oder das alte, also sagen wir das Projekt der Raumfahrt davor, was eigentlich bis zu den Apollo-Missionen eben reicht, war ja immer eins der Beobachtung der Erde, also der Konstruktion dessen, was man mit Martin Heidegger beispielsweise die Konstruktion eines Weltbildes nennen könnte, also das Umkreisen des Erdkörpers und auch das Anschauen des Erdkörpers, das Erforschen des Erdkörpers und damit einhergehend auch eine Form der Sorge um den Erdkörper, die das stark geprägt hat. Mhm. Und mir scheint es, dass das sich momentan ändert, weil die Perspektive nun eben nicht mehr auf die Erde geht, sondern tatsächlich irgendwie, und da kommen wir nochmal auf das Schwarz, in das Schwarz hineingeht.
Herr Völkert, das, was Sie gerade erwähnt haben, diese Programme von Elon Musk und von Jeff Bezos und dieses Getümmel oder die Sehnsucht nach dem Getümmel auf dem Mars oder auf einem anderen Planeten da oben im Universum. Als was kann man es bezeichnen? Also ist es Abenteuerlust, ist es Eskapismus oder ist es wirklich so diese heimliche Idee, dass man den Erdball eigentlich als Lebensraum schon aufgegeben hat und mit welchen Konsequenzen?
Ich würde sagen, es ist ein bisschen beides. Also es gibt natürlich manifeste ökonomische Interessen, die sich aus verschiedenen Überlegungen zusammensetzen. Da geht es tatsächlich um die Frage der Erschließung neuer Ressourcen, beispielsweise auf Asteroiden, auf denen sich Edelmetalle, seltene Edelmetalle in großen Mengen finden. Es geht aber auch, und das sehen wir jetzt ganz stark, tatsächlich um die etwas absurd erscheinende Frage des Weltraumtourismus, inklusive der Überlegung, dort Übernachtungsmöglichkeiten zu etablieren etc. Dann geht es natürlich gleichzeitig auch unter ökonomischer Hinsicht um das Vorantreiben der globalen Vernetzung, also Stichwort des Ausbaus der Satelliten. Militarisierung ist immer im Zusammenhang mit der Raumfahrt ein großes Thema gewesen. Die andere Seite scheint mir zu sein, dass eine Triebkraft dahinter steckt, die ideeller Natur ist und die durchaus etwas damit zu tun hat, davon auszugehen, dass eines Tages die Menschheit nicht mehr auf dem Planeten Erde existieren wird, sondern sich neue Planeten wird suchen müssen.
Der Philosoph Jan Völker über 50 Jahre ESA und den christlichen Feiertag Christi Himmelfahrt und die Zukunft der Raumfahrt. Herr Völker, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr.
Wir kommen hier bei Fazit zur Kulturpresseschau. Da findet sich manches über die Einsamkeit. Klaus Pokatzki.
Reden wir über Einsamkeit, fordert uns die Süddeutsche Zeitung auf. Neuen Erhebungen zufolge ist sie groß in diesem Land. Millionen Menschen geben an, sich einsam zu fühlen, schreibt Johanna Adorjan. Ganze Tage können vergehen, in denen die einzige menschliche Begegnung, die mit dem Paketboten ist, der fragt, ob man was für den Nachbarn annimmt. Wer das dann aber auch macht, Der zeigt zumindest soziales Verhalten. Er tut etwas für andere. Es soll ja auch Menschen geben, die keine Pakete für ihre Nachbarn annehmen. Der Mensch ist nicht zuerst ein effizientes, sondern ein soziales Wesen, darauf angewiesen, sich in den Augen eines anderen Menschen zu spiegeln, beschreibt uns Johanna Adorjan, wie wir doch sein könnten. Ich bekomme regelmäßig Morddrohungen, musste meinen Personenschutz erhöhen, erzählte eine andere Journalistin, wozu die Menschen auch noch so imstande sind. Wir leben in einer Zeit, in der Hass erfolgreich ist, sagt im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Düsen Tekkal. Sie hat vor 10 Jahren die Nichtregierungsorganisation Hawa Help gegründet, die sich weltweit für verfolgte Minderheiten einsetzt. Und mit der Bildungsinitiative German Dream streitet sie gegen Extremismus und für demokratische Werte. Ich würde etwas falsch machen, wenn ich als Menschenrechtsaktivistin nur geliebt werden würde. Unser Engagement ist kein Gratismut. Wir riskieren etwas, jeden Tag aufs Neue. Was wir tun, basiert auf realen Projekten, nicht auf Sofaaktivismus oder Zitatkacheln. Wir stehen in Deutschland an vorderster Linie gegen Antisemitismus, Islamismus, Rassismus und jede Form von Menschenfeindlichkeit. Aber wir bedienen kein Lagerdenken, wir sind keiner Ideologie verpflichtet, sondern nur den Menschenrechten. Und das passt natürlich denen nicht, die sich einer hasserfüllten Ideologie verpflichtet haben. Und manchmal entsteht solcher Hass ja vielleicht auch aus der Einsamkeit, unter der immer mehr Jugendliche leiden, wie Johanna Adorjan in der Süddeutschen erklärt. Was man auch deshalb mit Sorge sieht, weil Jugendliche, die sich einsam fühlen, offenbar anfälliger für demokratiefeindliche Einstellungen sind. Könnte natürlich daran liegen, dass die besonders viel Zeit vor einem Bildschirm verbringen. Nicht ursächlich, weil sie einsam sind, sondern eben genau andersherum. Wer sich den Algorithmen der sozialen Netzwerke ausliefert, wird sich früher oder später einsam fühlen. Und dabei als junger Mensch genauso zielsicher mit politischer Propaganda beliefert werden. Und zwar, wie man weiß, insbesondere mit rechtsextremen Inhalten. Das alles klingt bedrohlich genug, lässt sich aber noch steigern. Wir müssen jetzt handeln. Vielleicht ist es der letzte Sommer in Frieden, lesen wir in der Tageszeitung Taz. Die große Gefahr ist, erklärt der Militärhistoriker Sönke Neitzel im Interview, dass Putin innerhalb der nächsten 2-3 Jahre die NATO herausfordert, etwa mit einem regional begrenzten Angriff im Baltikum, weil er glauben könnte, dass Trump die NATO nicht unterstützt und Putin die Europäer als schwach einschätzt. Und so spricht sich der Professor der Universität Potsdam für einen verpflichtenden Wehrdienst aus, für Männer wie für Frauen. Ich meine, dass wir alle gefragt sind, unsere Republik zu verteidigen, auf die eine oder andere Weise. Denn bei allen Klagen ist Deutschland immer noch ein sehr attraktives Land. Es lohnt sich, für diese Gemeinschaft einzutreten.
Das war die Kulturpresseschau von Klaus Pokatzki und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz. Danke fürs Zuhören.